BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaisach. Heute am 5.12. Nikolaustag ist noch nicht Nikolaustag, ist morgen. Heute kommt aber bei vielen der Nikolaus. Und darüber ratsche ich mit unserer BR Heimat-Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher über Nikolaus, über den heiligen Nikolaus und das damit verbundene Brauchtum. Außerdem geht es ums Platzerlbacken, ums Wunschzettelschreiben und weitere Bräuche jetzt in der doch so schönen Adventszeit. Grüß Gott und habe die Ehre, der Nikolaus kommt heute, Dorothea. Du kannst dich noch erinnern, in der Kindheit, wie wir Angst gehabt haben?
Ja, da kann ich mich gut erinnern. Aber Gott sei Dank ist bei uns nicht der Grampal mitgekommen oder irgendwie sonst eine kreisliche Figur, sondern es hat nur der Nicolo einer dürfen.
Ja.
Und der Grampal ist vor der Haustür geblieben. Der hat dann so mit so gerasselt mit so Ketten und so. Aber der hat draußen bleiben müssen. Insofern waren wir eigentlich relativ beruhigt,
glaube ich. Nein, das war dann bei uns eben keine Angst, sondern eher die Ehrfurcht vom heiligen Nikolaus, der ja auch nicht rot gewandet daherkommen ist, sondern im Bischofsornat. Und ich fand den einfach so beeindruckend. Für mich war das wie der Stellvertreter vom lieben Gott. Und wenn ich jetzt bei Nikolaus eingeladen bin, bei den Kindern in der Verwandtschaft, kriege ich immer noch so Gänsehaut, nicht? Aber dieses Gefühl, jetzt wird es dunkel, jetzt sind Kerzen an, die Kinder schauen raus und sagen, da kommt der Nikolaus. Und da hat man immer noch das Gefühl wie damals. Kennst du das noch?
Ja, einerseits erinnere ich mich selber zurück, wie das war. Andererseits erinnere ich mich an so einzelne Nikolaus-Erlebnisse von, als der Nikolaus zu meinen Kindern gekommen ist und dann der Ältere schon auf die Schuhe vom Opa geschaut hat und gesagt, du hast die gleichen Schuhe wie mein Opa. Und so, also weniger verzauberte Momente gab es dann auch. Und zwischendurch war es so, dass mein Vater dann jedes Jahr in die Kindergärten als Nikolaus gegangen ist und das eine sehr lange, umständliche Einkleidungszeremonie bei uns daheim war. Also daran erinnere ich mich auch sehr gut. Also ich habe ganz unterschiedliche Nikolaus-Erinnerungen, aber eigentlich sind die meisten wirklich schön.
Dein Papa hat einen Nikolaus gemacht.
Der hat in den Kindergärten, im katholischen Kindergarten und im Gemeindekindergarten hat der ganz lang einen Nikolaus gemacht und Mama hat ihn dann mit dem Auto bis an die Ecke gefahren, damit die Kinder natürlich nicht aus Versehen sehen, dass der Nikolaus im Auto kommt. Und da ist er dann zu Fuß durch den Schnee hingestapft und also der hat das ganz ehrwürdig gemacht, hat ein großes Buch mit Goldfolie eingebunden, was er dann würdevoll aufgeschlagen hat und also der hat das wirklich ganz toll gemacht, verbrämt mit irgendwelchen lateinischen Gebetsanfängen oder Enden. Hat er wirklich großen Eindruck gemacht, war aber ein milder Nikolaus, der es gut gemeint hat mit den Kindern.
War ja auch euer Papa.
Genau.
Was hat er angehabt?
Ja, der hat natürlich, weil meine Eltern ja in der Kirche engagiert waren, hat der ausrangierte Ornatkleidung gehabt und eine Stola und eine wunderbare Mitra und natürlich ein Bart, der also ihn sehr unkenntlich gemacht hat. Und dann wurden ihm noch seine wilden Augenbrauen auch noch weiß eingesprüht und einen Siegelring und weiße Handschuhe gehabt und drüber einen beeindruckenden Siegelring und dann so einen Bischofsstab, den er höchst selbst geschnitzt und vergoldet hat.
Moi.
Und da kam er dann wirklich sehr würdig reingestapft mit seinem goldenen Buch. Ja, und hat das wirklich sehr schön gemacht. Alle waren beeindruckt, auch die Kindergärtnerinnen und natürlich die Kinder.
Da erinnern sich heute bei euch draußen im Chiemgau sicher noch viele Kinder an den Nikolaus, der damals gekommen ist.
Vielleicht.
Und das war dein Vater. Wie nett.
Vielleicht, ja. Vielleicht ist es so. Aber es gab natürlich auch Pannen, weil mein Vater natürlich als sehr würdiger Opa Nikolaus dann auch bei meinen Kindern als Nikolaus aufgetreten ist. Und dann war einmal, ohne dass wir das jetzt groß geplant hatten, war noch ein Besuchskind da, das mein Vater überhaupt nicht kannte. Und dann und da ist er dann kurz ein bisschen ausgestiegen, der Nikolaus, weil das Besuchskind dann gesagt hat, kennst du meinen Papa eigentlich auch, Nikolaus?
Und der Nikolaus kennt ja alle, weiß ja alles.
Ja, natürlich. Und jetzt kann ich natürlich nicht den Ort sagen, aber jetzt sage ich mal, mein Papa, weißt du, wo der wohnt? Ja, natürlich. Dann hat er schon gestutzt, der Nikolaus. Ja, warst du schon mal in Hinterhausen, sag ich jetzt. Ja, natürlich. Ah, wie fährst denn du da hin, Nikolaus? Also es war ein bisschen ein freches Kind und da ist er dann ziemlich in den Schwimmer gekommen. Aber das hat er dann auch ganz gut umschifft und dann ist der Besuch doch noch glimpflich abgelaufen. Aber irgendwann geht es dann einfach nicht mehr, wenn die Kinder dann den Verdacht haben, dass die Stimme zu ähnlich ist. Oder ich erinnere mich selber als Kind, dass ich dann beim letzten Besuch, wo dann der Nikolaus kam, das war eine Nikoläusin, die habe ich nämlich identifiziert, das war eine Nachbarin, eigentlich eine weit entfernte Nachbarin, die wir selten gesehen haben, aber die habe ich eindeutig erkannt. Und dann ist natürlich
der Zauber weg.
Der Zauber, genau. Dann ist der Zauber weg, sondern als Kind sitzt man dann ständig da und denkt sich, wieso ist die jetzt als Nikolaus verkleidet und erzählt mir irgendwas? Also das ist, glaube ich, nur ein sehr kurzes Zeitfenster, was sich vermutlich heutzutage auch noch weiter verkürzt, indem man die Kinder noch mit einem Nikolaus beeindrucken kann.
Und heute kommt er bei vielen. Heute am 5. Dezember, morgen ist der Nikolaustag. Wir haben jetzt schon viele Jahre darüber geredet, warum das so ist. Und viele von uns, ich auch, vergessen es immer wieder, warum der Nikolaus am Vorabend vom Nikolaustag kommt.
Das ist eine sehr alte Tradition, die ist sogar älter als 2000 Jahre im Prinzip. Und zwar nicht der Nikolaus, sondern die Tatsache, dass ein Feiertag oder ein Festtag bereits am Vorabend beginnt. Das ist nämlich eine alte jüdische Tradition. Und aus dem Judentum ist ja das Christentum auch erwachsen. Und das Christentum hat diese Tradition übernommen, dass ein Festtag bereits am Vorabend mit Einbruch der Dunkelheit beginnt. Mhm. Und bereits aber, also das heißt, der Nikolaustag beginnt heute am 5. Dezember mit Einbruch der Dunkelheit, das heißt, es wird so um 5 ungefähr sein, schätze ich mal, beginnt aus liturgischer Sicht der Nikolaustag und er endet aber an dem Festtag selber wieder mit Einbruch der Dunkelheit, weil da dann nämlich schon der nächste Tag beginnt nach dieser Tradition. Also im Judentum ist es ja heute noch so, dass der Sabbat am Samstag, der Festtag der Woche, beginnt bereits am Freitagabend mit Einbruch der Dunkelheit und endet bereits am Sabbattag, also am Samstagabend wiederum. Und deshalb ist es eine Tradition, die das Christentum übernommen hat, aus der alten Kirche, aus dem alten Bund eigentlich. Und deshalb kommt der Nikolaus am Vorabend. Deswegen feiern wir zum Beispiel auch die Geburt Christi, die ja am 25. Dezember stattgefunden hat, laut Festlegung, am Heiligabend. Das ist nämlich der heilige Abend, der also dem Festtag der Geburt Christi vorausgeht. Und genauso ist es beim Nikolausabend. Das heißt, sehr traditionsbewusste Menschen, die dieses alte Herkommen kennen, lassen den Nikolaus am Vorabend seines eigentlichen Namenstages kommen. Aber es gibt natürlich genügend Nikoläuse, die sich vermutlich morgen überall auf den Straßen und auch in den Häusern und sonst wo herumtreiben. Und das kann man den Kindern ja dann auch ganz gut erklären, dass der Nikolaus natürlich nicht alle Kinder an einem Abend besuchen kann und deswegen kommt er manchmal auch an seinem Namenstag.
Aber das erklärt sich jetzt auch, was du gerade erzählt hast, dass ich mich als Kind immer gewundert habe, warum die Tanten immer am Vorabend vom Geburtstag angerufen haben und da gratuliert haben. Also solches Brauchtum gibt es ja schon länger, dass man am Vorabend schon mit den Feierlichkeiten beginnt, dass der Tag da beginnt, der Feiertag.
Dass der Feiertag am Vorabend beginnt, genau. Und wie gesagt, in einige kirchlichen, christlichen Feste ist es auch von den Feierlichkeiten her eingeflossen, eben in den Nikolaustag mit dem Nikolausabend am Vorabend, in den Heiligabend, der Vorabend der Geburt Christi ist. Oder auch jetzt dieses viel umstrittene Fest Halloween, also der Vorabend von Allerheiligen, haben wir ja schon öfter gesagt, dass Halloween eigentlich entstanden ist aus den englischen Wörtern All Hallows Even, also Allerheiligen Abend. Das heißt eigentlich der Abend vor Allerheiligen. Mhm. Also ist eigentlich Halloween oder der Vorabend von Allerheiligen nichts anders als auch diese Tradition, dass ein Feiertag bereits am Abend des vorhergehenden Tages beginnt.
Wenn der Nikolaus kommt, dürfen die Kinder Gedichte aufsagen, Nikolauslieder singen und manche malen dem Nikolaus ein Bild Und dann gibt's die Geschenke. Jetzt ratsch mal weiter über den heiligen Nikolaus. Ein guter Mann, ein guter Heiliger, ein sympathischer Heiliger, ein wohltätiger Heiliger.
Ein wohltätiger Heiliger, aber der Nikolaus hat viele Aspekte, aber überwiegend ist natürlich diese Wohltätigkeit, diese Freigebigkeit des Nikolaus bekannt. Und um zu wissen, woher das kommt, und das interessiert mich ja auch immer, muss man weit in die Vergangenheit gehen und schauen, wo der Nikolaus eigentlich herkommt. Der war der Legende nach, man muss immer sagen der Legende nach, weil die Wissenschaft sich erstens nicht einig ist, ob er überhaupt tatsächlich als historische Person gelebt hat. Viele sagen, es sind mehrere historische Persönlichkeiten in diese eine Legende des heiligen Nikolaus zusammengeflossen. Er soll einen Onkel gehabt haben, der auch Bischof war, und der Nikolaus selber ist dann auch Bischof geworden. Wie auch immer, die Legende jedenfalls weiß, dass der heilige Nikolaus Bischof von Myra war, ein Ort im Süden der heutigen Türkei. Dort hat er als Bischof segensreich gewirkt. Das war ein Hafen, eine Hafenstadt, ein Hafenort, das muss man auch dazu wissen. Und es gibt verschiedene Legenden. Insgesamt gibt es über 150 Legenden und Wunder, die er gewirkt haben soll. Und zu der bekanntesten gehört wahrscheinlich die mit den drei goldenen Kugeln, die ihm auch zu seinen Attributen verholfen hat, wie er also in der bildenden Kunst oder in Statuen oder so dargestellt wird mit drei goldenen Kugeln. Also wenn man in der Kirche oder auf einem Gemälde eine Figur, eine Bischofsfigur mit einer Bischofsmütze und Bischofsornat und drei goldenen Kugeln in der Hand oder auf einem Buch dargestellt sieht, dann ist es in den allermeisten Fällen der heilige Nikolaus. Er soll nämlich aus reicher Familie gestammt haben, soll dann aber erkannt haben, dass er Christus folgen will und arm sein möchte, und dann hat er sein ganzes geerbtes Vermögen verschenkt. Und als ihm zu Ohren gekommen ist, dass ein ursprünglich reicher Kaufmann total verarmt war und deshalb seine drei halbwüchsigen Töchter verkaufen wollte oder in die Prostitution schicken wollte, das ist nicht so klar aus der Überlieferung, ist er an drei Nächten hintereinander zu diesem Haus gegangen und hat jeweils eine goldene Kugel aus seinem Erbe, quasi eine Handvoll Gold mehr oder weniger, in dieses Haus geworfen. Und dann konnten alle drei Töchter gerettet werden, mussten nicht verkauft werden und konnten weiterhin glücklich leben. Und diese drei goldenen Kugeln, diese Mildtätigkeit des heiligen Nikolaus, die hat also zu seinem Ruf der Freigebigkeit und der Mildtätigkeit geführt. Und auch, wie gesagt, zu seinem Attribut mit den drei goldenen Kugeln. Woher wiederum die drei goldenen Kugeln kommen, das habe ich auch in verschiedenen Quellen gelesen. Man ist sich nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass er in der Frühzeit dargestellt wurde, der heilige Nikolaus, mit einem Mantel, auf dem drei goldene Kreise drauf waren, als Zeichen für die Dreifaltigkeit, für die göttliche Dreifaltigkeit, der er anhing. Und dass diese drei goldenen Kugeln eben dann zu seinem Attribut wurden und dass das dann so umgedeutet wurde in der Geschichte mit den drei goldenen Kugeln für die drei Jungfrauen. Also das ist das Hauptattribut und die Hauptgeschichte, die zu dieser Legende von der Mildtätigkeit geführt hat. Teilweise in den Darstellungen, als dann schon der Nikolausbrauch mit diesem Einkehrbrauch und Schenkbrauch aufgekommen ist, sind aus den drei goldenen Kugeln drei Äpfel geworden. Weil die Leute diese Kugeln dann nicht mehr richtig gedeutet haben und gedacht haben, okay, Nikolaus bringt Äpfel, deswegen mäuen wir am Nikolaus drei Äpfel in die Hand. Also das waren dann eher so volkstümliche Gemälde, die man teilweise noch in Landkirchen jetzt findet, die dem heiligen Nikolaus geweiht sind. Dann gibt es aber noch andere Legenden. Er soll mehrfach als plötzlich auf Schiffen in Seenot aufgetaucht sein. Deswegen habe ich vorher erwähnt, dass
Myra eine Hafenstadt ist.
Deswegen war er ganz nah am Meer und an den Schiffbrüchigen oder an Schiffen, die in Gefahr waren. Und da soll er wie aus dem Nichts aufgetaucht sein auf solchen Schiffen, soll das Ruder in die Hand genommen haben und soll die Schiffe wieder in ruhigere Gewässer geführt haben und soll also diesen Schiffleuten geholfen haben. Deswegen ist er auch Patron aller, die zu Wasser unterwegs sind. Der Schiffleute, auch der Flößer, Teilweise ist der Nikolaus auch auf Brücken dargestellt oder in Kirchen, die ganz nah am Wasser sind. Und dann gibt's eine Legende, die auch noch Richtung Mildtätigkeit geht und die auch typisch ist für einen Bischof in einer Hafenstadt. Da soll ein Schiff angelegt haben, voller Getreide für den Kaiser von Byzanz. Und in Myra herrschte große Hungersnot und der Bischof hat darum gebeten, dass man ihm von dem Getreide was abgibt für seine Gläubigen, für seine Schäflein. Und die Besatzung hat gesagt, nee, das geht nicht, weil das ist genau abgewogen und sonst wird der Kaiser sauer, wenn wir nur mit einem Teil der Ladung ankommen. Dann hat er gesagt, ich verspreche euch, dass die Ladung vollständig sein wird, wenn ihr nach Byzanz kommt. Dann haben sie ihm halt ein bisschen was abgegeben, 2-3 Sackerl. Erstaunlicherweise haben einerseits diese 2-3 Sackerl dann mehrere Jahre für die ganze Bevölkerung gereicht, sodass sie nicht mehr hungern mussten. Und als das Schiff mit der Getreideladung dann in Byzanz ankam, hatte sich die Ladung wie durch ein Wunder eben wieder vollständig ergänzt und der Kaiser war zufrieden. Also es waren nur 2 der vielen Wunder, die der Nikolaus vollbracht hat. Und deshalb ist er, weil er auch in Myra, dem heutigen Demre, verstorben ist und da dort auch begraben wurde, ist er zuerst in der Ostkirche ein sehr beliebter Heiliger geworden, der quasi gleich nach der Mutter Gottes kommt. Also wenn wir irgendwo Richtung orthodoxe Ostkirche unterwegs sind, dann werden wir viele Nikolau, Nikolaus, Nikolai und so weiter treffen. Und als Patron der Seefahrer ist der Nikolaus dann mit den Kreuzrittern, mit den Kreuzfahrern nach Italien gekommen und von Italien aus weiter hat sich der Kult dann weiter nach Norden verbreitet, weil die Kreuzfahrer dann die Reliquien oder den Leichnam, muss man sagen, von Nikolaus geraubt haben aus dem Grab. Heute noch kann man in Demre das aufgebrochene leere Grab des Nikolaus besichtigen. Und die Kreuzfahrer, die sich ja von Bari in Süditalien aus an der Adria eingeschifft und haben, die haben dann den Leichnam eben geraubt, haben in Bari eine Nikolauskirche gebaut. Und von dort aus hat sich der Nikolauskult dann weiter in den Norden und eigentlich in die gesamte Welt verbreitet. Und so ist der Nikolauskult auch zu uns gekommen. Und sein Gedenktag wurde von der Kirche auf den 6. Dezember festgesetzt.
Und das hat ja sicher einen Grund gehabt.
Das hat auch einen Grund gehabt, weil der Nikolaustag dann genau in der Mitte der vorweihnachtlichen Fastenzeit war. Und in der Fastenzeit, in der Adventszeit, das war ja also nicht nur eine Zeit des Fastens, wie wir es heute kennen, also Diät halten, damit man dünner wird, sondern dieses Fasten bedeutet nach wie vor eigentlich auch Einkehr, Mäßigung, Nächstenliebe und die geistige Vorbereitung auf dieses Hochfest Weihnachten in diesem Fall. Das heißt, die Christen waren angehalten, auch die Kinder und die Erwachsenen waren angehalten, sich mit der christlichen Lehre zu beschäftigen, den Katechismus zu lernen auf gut Deutsch. Und nach der Hälfte der Zeit, der Adventszeit, sind dann die kirchlichen Kontrolleure gekommen und haben den Katechismus abgefragt. Und dann hat man Zettel gekriegt, wenn man das brav gekonnt hat und hat eine Belohnung gekriegt quasi. Und so entstand auch ein Baustein dafür, dass um die Mitte dieser Adventszeit herum, am Nikolaustag, dieser Einkehrbrauch entstanden ist mit der Kontrolle. Der Nikolaus fragt ja heute noch, wart's in der Schule brav? Habt ihr Flöte geübt? Kann jemand ein Gedicht aufsagen? Also der Nikolaus kommt nicht rein und verteilt seine milden Gaben, sondern man muss vorher schon, wird abgefragt und muss etwas leisten und dann kriegt man eine Belohnung, wenn man brav war und so weiter. Also das hat sich auch aus dieser Kontrolle des Katechismuslernens entwickelt. Und natürlich ist dazu die Figur des Nikolaus mit dieser mildtätigen Vorgeschichte besonders geeignet.
Das sind die Einkehr- und Schenkbräuche, wie ich bei dir gelernt habe, dass die manche Heiligen für sich gebucht haben sozusagen. Da ist der Nikolaus einer der wenigen. Kommt als gute Figur, als guter Heiliger, kehrt ein und bringt dann auch was mit. Wann war das ungefähr mit den Katechismusabfragen? Das ist ja dann
Da müssten sich eigentlich unsere Urgroßeltern oder Urgroßeltern noch dran erinnern. Mhm. Also das hat sich eigentlich in den letzten 200 Jahren sehr stark geändert. Aber es ist über Jahrhunderte durch praktiziert worden, dass da wirklich abgefragt worden ist und kontrolliert worden ist. Und dann gab es eben Bescheinigungen dafür, wenn man da brav gelernt hat und so. Und das war auch ein Baustein eben für diesen Nikolausbrauch. Eine große Veränderung gab es natürlich mit Luther, mit der Reformation. Anfang des 16. Jahrhunderts, 1517, hat er seine Thesen angeschlagen. Und Luther hat ja vehement gegen diese Heiligenverehrung gewettert. Gegen den Ablasshandel auch, aber auch gegen diese Heiligenverehrung. Und früher war es ja so, dass der Nikolaus wirklich der Hauptgeschenkebringer war. Also Christkindl und Weihnachten und so, das hat man vielleicht hat man als Geburt Christi gefeiert, da gab es vielleicht was Besonderes zum Essen, da gab es auch viele Sagen und so weiter. Aber da gab es kein Christkindl früher, das Geschenke gebracht hat, sondern der Nikolaus war der Hauptschenkende. Und ich erinnere mich immer, dass in meiner Kindheit die Eltern haben immer gewettert, haben gesagt, ja, das ist ein Schmarrn, dass heutzutage der Nikolaus so viel bringt. Der hat früher nur Apfelnuss und Mandelkern gebracht.
Wie wir es erkennen, ja.
Genau, aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht, weil früher der Nikolaus wirklich der Hauptschenkende war. Und es gibt alte Quellen, die ich auch in meinem Buch zitiert habe, wo es also heißt, der Nikolaus bringt Apfelnuss und Mandelkern und er bringt Hosen und Jacken und schöne Seidentücher und Schmuck und Borten und ich weiß nicht was. Also alles, was sich jetzt bei uns im Prinzip auf Weihnachten verlegt hat, war früher der Nikolaus. Und damit, dass die Reformatoren dann diese schlichte Heiligenverehrung, diese Verehrung des Herrn Nikolaus mit einer umfangreichen Legendenbildung verurteilt haben und den Blick auf Jesus richten wollten, auf dieses Wunder der Geburt des Messias und gesagt haben, verehrt werden muss eigentlich der Herr Christ, der ist eigentlich unser Geschenk an Weihnachten. Und so entstand das Christkindl, was da geboren wird. Und die Menschen versuchen sich natürlich unter diesen abstrakten kirchlichen Lehren immer etwas Konkretes vorzustellen. Und so ist halt ein Kindlein entstanden, das Christkindlein, womöglich mit Flüglein, was da vom Himmel runterfliegt und Geschenke bringt. Und im Endeffekt ist es so, dass sich der Hauptschenk braucht dann auf das Christkind oder an Weihnachten und dann später den Weihnachtsmann, den wir zu Genüge kennen, verlagert hat. Gleichzeitig bringt aber natürlich der Nikolaus auch noch was. Also jetzt haben wir zwei Geschenkbräuche, den Nikolaus und das Christkindl am Heiligen Abend.
Hat ja kein Kind was dagegen, wenn man zweimal im Dezember was geschenkt kriegt vom Niccolo Bum-Bum und vom Christkindl.
Genau. Und dazu kommt noch der Adventskalender, der auch immer ausufernder wird heutzutage.
Bei uns war es ein Hauchbild. Da hat man mal geschaut, jeden Morgen, bevor man in Schule gegangen ist, ob ein Sternerl drin ist oder im Adventskalender. Da war nicht mal was Süßes drin, da waren schöne Bilder.
Ja, bei uns auch. Also, aber wir hatten keinen Schokoladen-Adventskalender. Das haben dann Klassenkameradinnen gehabt, auf die ich sehr neidisch war, die jeden Morgen kamen und gemeint haben, sie haben schon wieder Schokolade gegessen. Und wir hatten aber diese, die es heute noch so als retro-nostalgische Adventskalender gibt, wo man halt Türchen aufmacht und dann ist ein Eichhörnchen drin oder ein irgendwas anderes Nettes oder ein Spielzeug. Und am 24.
waren es Doppeltüren.
Waren es Doppeltüren, gell? Genau.
Waren es Flügeltüren.
War ganz was Besonderes. Und das Design war so ein bisschen mit Zwergerl oder im Wald mit Tierchen und so. Und mit Glitzer bestreut. Also das musste immer noch sein. Und deswegen liebe ich die auch besonders, diese mit Glitzer bestreuten, bisschen nostalgischen Adventskalender. Und tatsächlich hat eine Hörerin der letzten Sendung mir gesagt, ich hätte in der letzten Sendung gesagt, dass ich sicher bin, dass ich so ein Geschenk kriege. Und dann hat es mir einen geschenkt. Ist das nicht nett?
Oh, danke schön, dass man so einen Adventskalender, so einen klassischen nostalgischen überhaupt noch findet, ist ja sehr schön.
Ja, da habe ich mich sehr gefreut und deswegen mache ich jetzt jeden Tag ein nostalgisches Türchen auf.
Was war heute drin?
Eine Eule.
Kein Nikolaus?
Nö, da ist dann morgen drin, schätze ich mal.
Fünfter, wir haben ja den Nikolausabend vor uns. Warum der Krampus jetzt auch noch dazukommen ist, der ja eigentlich der Bösewicht ist, der Nikolaus ist der Gute, der Mildtätige und der Krampus ist dem, vor dem man sich fürchtet. Ich heute noch, Darüber unterhalten wir uns gleich. Der Nikolausabend ist heute Äpfel, Nüsse, Mandelkern. Die Äpfel, hast du uns gerade erzählt, Dorothea, kamen von den drei goldenen Kugeln vom heiligen Nikolaus. Und als dann die Südfrüchte auch bis zu uns kamen, wurden auch noch die Orangen oder Orangen, wie man in Bayern sagt, und Mandarinen draus. Und jetzt, wir zwei Nostalgikerinnen, wo wir von dem alten Adventskalender geredet haben, erinnere mich noch, wenn so in die Geschäfte dann erst um die Weihnachtszeit das alles kommen ist, die Pfeffernüsse und Spekulatius, da gab es ja damals noch so aus Lebkuchenteig den Nikolaus mit so einem papperten Beutel drauf und das war wirklich der heilige Mann in seinem Bischofsornat und das war was ganz Besonderes. Mhm. Geschmeckt haben es nicht, aber es hat so schön ausgeschaut.
Vor allem, weil man es ja nicht frisch gegessen hat, sondern erst einmal ehrfürchtig Tage oder Wochen lang aufgehoben hat und dann waren die steinhart und auch nicht besonders gut irgendwie, aber diese Oblaten-Nikoläuse, die erinnert mich auch noch. Und heute haben die eigentlich alle, die man so zieht und kaufen kann, dieses Weihnachtsmann-Outfit, weil es natürlich dann nicht nur zum Nikolaus verwendet werden können, sondern den ganzen Dezember und an Weihnachten auch noch. Und weil sich das eh total vermischt. Aber wieso der Nikolaus mit noch einer schirchen und greislichen Person daherkommt, die so ein bisschen Angst macht, das ist im Prinzip auch eine sehr alte Geschichte. Und eigentlich waren diese grausligen Figuren vorm Nikolaus da, weil diese grausligen Figuren wahrscheinlich aus weit vorchristlicher Zeit kommen, die sich vorzüglich im Alpenraum schon immer rumgetrieben haben. Weil, wie wir selber jetzt merken, um 4 Uhr wird es finster und ab 3 wird es schon dämmerig, sieht man nichts mehr. Um 4 Uhr wird es finster und in der Früh wird es auch nicht besonders früh hell. Und früher, wenn man kein Licht gehabt hat, außer Kerzerl oder sowas, oder ein Talglicht oder einen Kienspan gar, dann war das so eine dürftige Beleuchtung. Ich stelle mir das immer nur vor, das, was also fürchterliche Schatten geworfen hat und wenn es dann knackst und knirscht und sowieso finster ist und man hat dann diese flackernde, dürftige Beleuchtung, dann entsteht natürlich Angst vor der Dunkelheit, Angst vor den Schreckgestalten. Und wenn dann einerseits die weltlichen Sagen und andererseits die kirchlichen Erzählungen den Menschen Angst machen vor allen möglichen Geistern und Dämonen und was da alles umeinander geistert um einen rum und nur ins Haus eindringen möchte, sodass man die Fenster und Türen verrammelt und irgendwelche heiligen Beutel davor tut, das alles erzeugt so eine Angst vor der Dunkelheit und Angst in dieser Vorweihnachtszeit, natürlich auch hinterher noch, dass man dagegen versucht hat, was zu unternehmen. Einerseits hat man dann diesen fürchterlichen Geistern, vor denen man Angst gehabt hat, ein Gesicht gegeben, indem man einfach Masken geschnitzt hat und selber als Geister gegangen ist, hat sich Zottelfelle angezogen und richtig greisliche Gesichter geschnitzt mit Hörnern und so wie man sich heute die schlimmsten Geister aus der Unterdunkel- und sonstigen Bergwelt aus den dunklen Alpenschluchten vorgestellt hat. Und dann ist man da mit Schellen und Glocken und Rasseln und Klappern ist man da umeinander gelaufen, um quasi dem Bösen mit Bösen, mit Rasseln und Schellen zu begegnen und die Dämonen zu vertreiben. Und das heißt ja heute noch, wenn diese Gramperl und die Perchten, die ja jetzt zuhauf auf irgendwelchen Märkten und sonst wo laufen, die eigentlich aus den Alpen stammen und in den dunklen Alpentälern gelaufen sind, die sollen den Winter vertreiben und vor allem natürlich die Geister und Dämonen, die man hinter dieser dunklen Zeit vermutet. Und diese dunklen Gestalten, die haben die Menschen sich nicht nehmen lassen, auch als das Christentum ankam mit dem milden, guten Gott und Jesus Christus, der geboren ist und dieser wunderbaren Erzählung von dem Licht der Welt, das am 25. Dezember geboren wird, ließen die Menschen sich ihre Figuren und genauso wie die Angst vor der Dunkelheit und vor diesen Wintergeistern nicht nehmen. Und deshalb hat die Kirche da quasi den guten Herrn Nikolaus einfach denen dazugesellt, um diese bösen Gestalten ein bisschen zu zähmen sozusagen und denen einen guten Dompteur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auf die Seite zu stellen. Und man sieht es ja zum Beispiel bei dem Buttenmandelbrauch im Berchtesgadener Talkessel, wo das so ist, dass also die Buttenmandel, glaube ich, kennt man mittlerweile. Das sind in Stroh eingebundene junge Männer, die also wirklich wie ein wandelnder Strohhaufen rumlaufen und dann teilweise noch Masken aufhaben. Da gibt es dann auch noch die Gankerl mit raushängender roter Zunge und wilden Hörnern und Zottelfell. Und dann haben die so Ruten in der Hand und rasseln und schäbern und klappern ganz kreislich. Aber mit ihnen geht der Nikolaus. Der gütige Nikolaus, und der Nikolaus hat noch das Nicolo Weibi dabei, das ist immer ein Kind, und das Nicolo Weibi ist in Berchtesgadener Tracht gekleidet und hat ein Körbchen dabei, und dann teilweise sind auch noch Engel dabei, weiß gekleidet. Also das sind die Guten und die Bösen, und die laufen alle miteinander, das ist teilweise eine richtige Horde von Figuren, Nikolaus, Nicolo Weibi, Engel, die Gankerl und die Buttenmandel.
Das ist eine ganze Prozession.
Das ist keine Prozession in dem Sinn, weil die nicht ordentlich hintereinander und nebeneinander gehen, sondern das ist eigentlich ein wilder Haufen, der da rumläuft. Ich war mal in Leupel dabei, Bischofswiesen, und das ist wirklich zum Fürchten, wenn ihr nicht wisst, dass da irgendwie teilweise relativ harmlose junge Männer dahinter sind, dann war es wirklich zum Fürchten. Und die rennen da, die verschneiten Straßen entlang, und dann gehen die teilweise in die Häuser, aber auch nur, wenn sie vorher die Erlaubnis bekommen haben. Und da wird dann teilweise stumm ausgerammt, und die Frauen werden dann mit den Ruten so gefitzelt.
Ich fürchte mich da. Das ist nicht
schön. Und es ist natürlich leider immer noch so, dass diese Burschen, weil sie eben unkenntlich sind durch ihre Maskerade, das übertreiben und wirklich mit den Ruten zuhauen, und dass da garstig zugeht. Und das ist dann kein Brauchtum mehr, sondern übergriffige Gewalt. Aber die meisten haben sich jetzt doch im Griff. Und jedenfalls ist aus diesem Zusammentreffen dieser eigentlich vorchristlichen Winterdämonengeister, Alpengeister, die da eine Form und ein Kostüm bekommen haben, zusammen mit dem Nikolaus, ist also der Nikolaus und Knecht Ruprecht geworden. Oder Nikolaus und Kramperl. Oder Nikolaus und Glaubauf. Je nach Region heißen diese garstigen Figuren ja anders. Oder der Pelzmärtel, der Richtung Franken dann teilweise dabei ist. Der Märtel kommt eigentlich vom heiligen Martin. Und da hat der Pelzmärtel ist quasi der ist verwoben zusammen mit dem Nikolaus und mit dem Glaubauf. Also es ist gleichzeitig ein Guter, der was bringt, und ein Böser, der auch droht, für die unartigen Kinder mitzunehmen. Also das ist eine Gemengelage von guten Figuren, die teilweise christlich bedingt sind, von bösen Wintergeistern aus vorchristlicher Zeit, die je nach Region unterschiedlich heißen und unterschiedliche Ausprägungen haben.
Und der Nikolaus steht immer als Fels in der Brandung, als der Gute, der Milde, der keine Furcht einflößt, sondern eher beschützt.
Das ist seine Rolle. Also jetzt gerade beim Beispiel Buttenmandel, wenn diese garstigen, wilden Figuren da mit ihren Ruten rumhauen und rumlärmen und so, kann der Nikolaus ihnen mit einem Wort Einhalt gebieten. Wenn der Nikolaus sagt, jetzt ist er Ruhe, jetzt gehen wir weiter, benehmt es euch, dann ziehen die sich sofort zurück. Also das ist der Deal sozusagen, dass der Nikolaus über diese wilden Figuren gebietet. Aber früher war das mitnichten immer so. Da haben die Eltern den Kindern ganz arg Angst vor dem Nikolaus gemacht. Und da ist der Nikolaus auch teilweise allein aufgetreten, hat dann beide Figuren verkörpert, hatte also einen Sack dabei, wo dann gemeinerweise irgendwelche ausgestopften Strumpfhosen rausgebaumelt, sondern hat man den Kindern erzählt, der hat da die Kinder mitgenommen, okay, und so.
Furchtbar.
Da gibt's auch Erzählungen,
furchtbar,
und zwar im Prinzip aus unserer Großelterngeneration. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass die Eltern und Großeltern den Kindern das ganze Jahr über Angst gemacht haben, wenn du nicht brav bist, verzeih's am Nikolaus.
Ich frage ja im Dezember die Dorothea, die eine begeisterte Gärtnerin und Bäckerin ist. Ja, was hast du jetzt schon gemacht? Du hast bestimmt die eigene Johannisbeermarmelade, dass du deine Platzl zusammenbackst. Hast du schon mit dem Platzlbackern angefangen? Das fängt man nämlich jetzt erst an, weiß ich von dir.
Ja, es gibt keinen Tag, an dem man, an dem der Stichtag ist sozusagen. Beziehungsweise, wenn man danach sucht, gibt es mehrere Stichtage. Und um auf deine Frage zu antworten, Johannes Bergeli habe ich zwar schon, aber Gürtel habe ich
aber keine Platte. Gürtel.
Gürtel heißen die bei uns, die heißen Gürtel, genau. Und ich weiß, in München heißen es Platzerl, glaube ich. Gell? Ich kenne auch einige Leute, die Platzerl sagen oder Gürtel oder Gürzli oder so.
Kirle heißen es dann teilweise auch.
Und in Österreich zum Beispiel sagen es Keks. Also meine Schwägerin sagt Keks. Die ist auch aus einer Familie, in der man Dialekt spricht. Und das sind aber Weihnachtskeks. Nein, ich mache nämlich kurz vor Weihnachten ein paar Sorten, die man relativ frisch essen muss. Und ich mag also keine Gürtel, die 8 Wochen alt sind. Und deswegen mache ich relativ frisch ein paar Lieblingssorten. Aber wie gesagt, Johannes Bergeli habe ich schon. Und es gibt natürlich...
Oder die Spitzbirnzambappen.
Ja, oder die Litzeraugen.
Mhm.
Oder Mostkeks.
Mostkeks. Was ist das?
Mostkeks habe ich in Oberösterreich kennengelernt, wo sie einen eigenen Most haben. Und das ist ein ganz einfacher Teig, der eigentlich nur aus Mehl, Zucker und Most besteht. Also ein bisschen Most, nur damit wir da überhaupt was draus kneten. Mehl, Zucker, Butter und Most, genau. Und da wird so ein einfacher Kneteig, Mürbteig draus gemacht. Und dann tut man so Kreise ausstechen und dann kommt der Marmelade rein. Und dann wird es zusammengeklappt und dann hat man also so halbkreis gefüllte Mostkeks, die also einfach ein zarter, mürber Mürbteig sind und innen kommt dann das Marmelade oder Gelee raus. Das sind die oberösterreichischen Mostkeks, habe ich gelernt, und die mag ich auch sehr gern.
Ich habe mal Vanillekipferl ausprobiert und mein kleiner Mitbäcker hat mit mir ins Ofenrohr geschaut und der ganze Teig war ineinander gelaufen und hat gesagt, das sind ja keine Platzerl, das ist ein einziger Platz. Also das war eher ein Vanillekipferlbruch als sonst was. Da habe ich die Bäckerei aufgehört. Und Anisleiberl kauft man eh, glaube ich. Oder machst du
Nein,
das selber?
Nein, die habe ich schon selber gemacht. Selber? Ja, das ist nur, manchmal werden es flach und manchmal kriegen es Fürsal. Also das ist immer die große Spannung, weil Anisleiberl...
Fürsal.
Ja, müssen Fürsal kriegen. Weil man es über Nacht abtrocknen lässt. Also man tut dann so kleine Tupfer dahin spritzen oder mit dem Löffel aus diesem Anisleiberlteig und dann lässt man die über Nacht abtrocknen, das Blech voll mit hingespritzte Anisleiberl, und dadurch, dass sie dann an der Oberfläche so abtrocknen und ein bisschen Haut kriegen oder fester werden, und gehen die von unten ein bisschen hoch. Und das sind die Fürsal, die es kriegen. Und Anisleiberl müssen eigentlich Fürsal kriegen. Und in der Früh ist halt dann die Überraschung, haben sie über Nacht Fürsal gekriegt oder nicht. Aber backen tut man es trotzdem, man kann auch flache essen. Aber besonders hübsch sind sie natürlich mit Fürsal. Also das ist eine Spezialität von den Anisleiberl. Das ist immer ein kleines Risiko dabei.
Und die Namen von die Platzl oder von die Gürtel sind ja so toll. Bärentatzen zum Beispiel.
Ja,
die mag ich besonders gern.
Ja, da gibt es wunderbare Namen und wunderbare Gürteln. Aber es gibt natürlich auch Teige, die lang ruhen müssen, die man also im Prinzip schon am ausgehenden Sommer macht. Also so richtig traditionelle Lebkuchenteige, die können Wochen und Monate liegen. Ich weiß sogar von einer Frau, die den dann zum Ruhen irgendwo auf den Schlafzimmerschrank aufgetan hat und 2 Jahre später den Teig wieder entdeckt hat. Aber das ist die Ausnahme. Und dann gibt es natürlich Honiggebäck. Meine Mama hat immer Honigbusserl gemacht, die sind auch relativ früh gemacht worden, weil die erst einmal ein bisschen Feuchtigkeit ziehen müssen, damit die weich werden. Und das war etwas, was man schon im Advent hat essen dürfen, die Honigbusserl. Deswegen weiß ich, dass die, ich glaube, mindestens 6 Wochen vor Weihnachten schon gemacht worden sind. Und ein Stichtag, den habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon erwähnt, das war, ist der Katharinentag gewesen, der 25. November. Der auch teilweise Namengeber für bestimmte Plätzchen oder Gürteln war, die Thorner Katrinchen oder andere Katrinchen zum Beispiel. Und ein weiterer Stichtag ist in 3 Tagen bereits, das ist der 8. Dezember, das ist nämlich Mariä Empfängnis. Und das ist ein Tag, der ganz besonders ist, tatsächlich hat der Rudolf Chris im Berchtesgaden das aufgeschrieben, dass die Frauen im Berchtesgaden damals am Mariä Empfängnis mit dem Backen begonnen haben. Also man muss zeitlich dazu wissen, dass der Rudolf Chris ein Volkskundler war, ein Brauchtumsforscher, ein Heimatkundler, der unter anderem während des Zweiten Weltkriegs in Berchtesgaden auch geforscht und geschrieben hat, aber er hatte Publikationsverbot. Das heißt, seine Schriften, auf die ich mich jetzt beziehe, die sind erst nach dem Krieg 46, 47 rausgekommen. Er berichtet aber über die gesamte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich. Und da schreibt er auf, an Marie Empfängnis, nämlich am 8. Dezember, beginnen die Hausfrauen mit dem weihnachtlichen Backen. Die Hausfrauen in Berchtesgaden wären damals wahrscheinlich nicht gewusst haben, wieso es da anfangen. Das ist halt einfach Tradition gewesen, dass man am Maria Empfängnis anfängt. Dass dieser Tag der Empfängnis mit dem, oder dass die Empfängnis, die weibliche Empfängnis mit dem Backofen und mit dem Backen und dem Backvorgang irgendwo parallel gesetzt worden ist, das werden sie wahrscheinlich nicht gewusst haben. Aber es gibt immer noch so volkstümliche Redewendungen, die ja doch ziemlich derb sind. Also wenn eine Frau entbunden hat, hat man früher gesagt, bei der ist der Backofen eingefallen. Das mag damit zusammenhängen, dass einerseits diese Backöfen, diese gemauerten Backöfen, die es auf dem Land damals gegeben hat, die waren ja so gemauert und verputzt, die waren so halbkugelförmig rund, genauso wie der Bauch einer sehr schwangeren Frau. Also das mag damit zusammenhängen, aber auch damit, dass dieses Backen eines rohen Teiges, wo dann ein fertiges Brot rauskommt, was man dann erst reinschiebt und dann rauszieht, irgendwo parallel gesetzt
zur Schwangerschaft
wurde,
und Geburt.
Mit Schwangerschaft und Geburt.
Genau. Das war ja auch die Unwissenheit. Man hat da versucht, in Bildern bestimmte Vorgänge zu erklären, die medizinisch damals noch nicht
vermutlich, ja, und
nachvollziehbar waren.
Daraus sind dann teilweise wirklich sehr derbe und unschöne Formulierungen geworden. Aber diese Gleichsetzung jetzt mal ganz ohne zu werten von Backen und von Kinderkriegen, das hat dazu geführt, dass wahrscheinlich der Stichtag Maria Empfängnis einer der Startschüsse quasi war für das Weihnachtsbacken, wo tatsächlich traditionell viele Frauen angefangen haben.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser mit Dorothea Steinbacher, unserer Brauchtumsexpertin. Der Dezember ist ja ein recht dunkler Monat und deshalb auch gefüllt mit Brauchtum und Aberglauben jetzt in der Adventszeit. Und an den Donnerstagen vor Weihnachten, da sind in manchen Regionen die Klöpfler unterwegs. Darüber unterhalten wir uns auch gleich. Und über die Heiligen, die Licht in diese dunkle Jahreszeit bringen. Jetzt, Dorothea, kommen wir zu den Klöpflern. Und das ist etwas, was es in verschiedenen Regionen gibt. Ich kenne es erst durch dich. Was sind die Klöpfler und wann ziehen die durch die Gegend?
Die Klöpfler sind tatsächlich etwas, was es hauptsächlich, ein Brauch, den es hauptsächlich im Alpenraum und im Voralpenland gibt. Und je weiter man von den Bergen wegkommt, desto unbekannter ist der Brauch. Also bei uns im Chiemgau Richtung Berchtesgadener Land auch, da sind die noch, ist der Brauch sehr lebendig, aber auch nur stellenweise, weil es muss sich immer jemand finden, der sich da zusammentut, um den Brauch am Leben zu erhalten. Teilweise sind es Kindergruppen, die klöpfeln gehen, und teilweise Erwachsenengruppen. Also es ist ein Heischebrauch, in dem Gruppen von Menschen versuchen, etwas zu erheischen, also etwas zu bekommen. Die ziehen inzwischen traditionell an den Donnerstagen im Advent von Haus zu Haus und singen ein Lied und bitten um milde Gaben. Und früher war das so, dass dieses Privileg armen Familien und Kindern gegolten hat. Die durften wirklich, weil Betteln war ja eigentlich nicht erlaubt, und die durften tatsächlich dann von der Obrigkeit genehmigt zum Betteln gehen in der Adventszeit, weil das ja eine Zeit war, in der die Menschen mildtätig sein sollten, zur Mildtätigkeit angehalten waren. Und da durften nicht nur Kinder und arme Familien, sondern auch bestimmte Berufe, die im Winter keine Arbeit hatten, wie zum Beispiel die Schiffleute an der Salzach, die durften auch zum Klöpfeln gehen, zum Betteln gehen. Und heutzutage ist es so, dass Brauchtumsgruppen sich finden, teilweise vom Trachtenverein oder vom Frauenbund oder so. Und die gehen zum Glöpfeln, um den Brauch zu erhalten. Und denen wird Geld gespendet und das gespendete Geld wird einem guten Zweck zugeführt. Bei den Kindern ist es natürlich so, die kriegen natürlich auch Geld, aber die kriegen auch Süßigkeiten. Und diese Süßigkeiten dürfen sie natürlich selber verschnabulieren.
Und woher kommt das Glöpfeln?
Das Glöpfeln kommt tatsächlich auch, also hat auch vorchristliche Elemente. Bezeichnend ist ja schon, dass der Brauch an Donnerstagen durchgeführt wird. Und der Donnerstag hat ja schon den Donner im Namen oder den Namen des Donnergottes Donar oder Thor, der als Symbol, als Attribut hat er ja einen Hammer dabei. Und der Donar, nach dem ist der Donnerstag benannt, nach dem ist auch der Donner benannt. Die Gewitter, für die ist er verantwortlich, fürs schlechte Wetter ist er verantwortlich. Also das ist ein ziemlicher Rabauke mit seinem Hammer. Und deswegen wird am Donnerstag geklöpfelt, weil das Anklopfen halt mit dem Donner verglichen wird. Interessanterweise ist es aber so, dass bis ins 20. Jahrhundert offenbar die Kinder tatsächlich teilweise nicht nur so an die Tür geklopft haben, sondern mit einem Hämmerchen an die Tür geklopft haben, wie sogar der Andreas Schmeller, der berühmte Verfasser des Bayerischen Wörterbuchs, schreibt. Er berichtet von armen Leuten und Kindern, die, sagt er, in der Klöpfleinsnacht mit kleinen hölzernen Hämmerchen an die Türen klopfen. Also das ist eine deutliche Erinnerung an diesen germanischen Gott Thor oder Donar, dem der Donnerstag geweiht ist. Und teilweise gibt es neben den schönen Klöpfleinsliedern, die heute noch gesungen werden, gibt es so Sprüche, die zum Beispiel auf einem Bild tatsächlich verewigt sind, das hat man sich nicht ausgedacht. Da haben die Kinder gerufen, holla, holla, Klopfer raus oder ich schlag dir ein Loch ins Haus. Also das sind wirklich marodierende Banden von Kindern dann gewesen, die von Haus zu Haus gezogen sind, mit Hammern dagegen die Türen geklopft haben und Süßigkeiten erbettelt haben.
Dann, die mussten ja mal so brav sein, dass man es einmal krachen lassen kann, buchstäblich.
Genau, das war wahrscheinlich dann quasi einmal oder dreimal an den drei Donnerstagen im Advent erlaubt, dass man da mal richtig rabiat an die Tür klopft und sagt, so, jetzt möchte man was Süßes haben. Und zwar nur an drei Donnerstagen im Advent heißt es in den meisten Regionen, weil am vierten Adventsdonnerstag, falls noch zwischen dem vierten Advent und Heiligabend ein Donnerstag liegt, darf man nimmer zum Klöpfeln gehen, weil da geht der Teufel mit. Es ist aber regional unterschiedlich. Also bei uns, sage ich jetzt, im Chiemgau und ich glaube auch im Berchtesgadener Land heißt es also nur an die ersten drei Adventsdonnerstage, auf keinen Fall am vierten, weil da geht der Teufel mit. Aber in anderen Regionen ist es entweder jeder Donnerstag oder gar die drei Donnerstage direkt vor Weihnachten. Also das ist regional ganz unterschiedlich gehandhabt. Ja, und dann wird eben ein Lied gesungen. Also meistens singen die Kinder ein traditionelles Klopferlied. Wir ziehen daher so spät in der Nacht. Das liebe ich einfach mit mehreren Strophen, die auch variabel sind. Aber meine Lieblingsstrophe ist ja das mit der Bayerin. Wir wünschen der Bayerin einen goldigen Ring. In der Mitte drin ein Sterndl, liegt das Christkindl drin.
Ein ganz besonderer Brauch in der Adventszeit.
Ja, genau, ein ganz besonderer Brauch und wie gesagt, das heißt teilweise anklockern, anklöpfeln, klöpfeln oder auch im Berchtesgadener Land Gläzeige. Da mal Gläzeige, weil früher die Kinder um Glätzen gebettelt haben, also um getrocknete Birnen, das war nämlich die begehrte Süßigkeit. Da hat es keine anderen oder wenig andere Süßigkeiten gegeben. Und da haben die Kinder Glätzen gekriegt als Belohnung fürs Anklopfen oder Klöpfeln. Und deswegen heißt es bis heute Glätzeige. Und das ist natürlich nicht nur, also einerseits haben natürlich arme Leute wirklich was gekriegt, wirklich was zum Essen gekriegt. Also nicht nur eine symbolische Gabe, sondern die haben auch Schmalz gekriegt und die haben auch Brot gekriegt und die haben je nach Freigebigkeit der Bauersleute wirklich was zum Essen gekriegt, weil es arm war und weil es Hunger gehabt haben. Aber mit diesem Lied, was wir gerade gehört haben, ein paar Strophen draus, haben die sich bedankt und haben also auch gute Wünsche dagelassen. Mhm. Und das war natürlich etwas, wo man sehr dankbar war dafür, gerade wenn Kinder kämen, weil die Wünsche von Kindern haben ja als wirksamer gegolten, weil die Kinder einfach so
unschuldig
jung und
sind.
Unschuldig waren. Also deshalb haben die guten Wünsche, die Kinder da lassen, viel gegolten, sind also auch im Himmel angekommen und haben dazu geführt, dass man gehofft hat, dass man Glück im nächsten Jahr hat, und dafür hat man dann gern auch was gegeben, den Klöpflern oder Anklöcklern. An den drei Donnerstagen vor Weihnachten, außer dem letzten Donnerstag, der vielerorts als unglückbringend gilt, wenn man da zum Klöpfeln geht.
Hast du mal wieder Klöpfler gesehen? Ich habe es ja noch nie erlebt.
Also bei uns sind früher, das heißt bis vor 10 Jahren ungefähr.
Bei uns ist mittlerweile schon alles früh.
Da sind Kinder gekommen, aber einfach deswegen, weil sich im Nachbarort einige Mütter quasi zusammengetan haben vom Trachtenverein, glaube ich, die Trachtenvereinsjugend einfach eingekleidet haben und ein bisschen, die werden dann so verkleidet, so als arme Leute, wenn man sich das so vorstellt, teilweise mit irgendwelchen Lodenkotzen und einem Stab in der Hand und vielleicht ein bisschen geschwärzte Gesichter. Und die natürlich die begleitet haben, da, weil in der Dunkelheit konntest du keine kleinen Kinder auf die Straße schicken. Und die den Brauch dann einfach nicht wiederbelebt haben, aber
gepflegt haben. Schön.
Und dann gibt es natürlich bei uns in der Gegend auch vom Frauenbund Gruppen, die eigentlich jedes Jahr zum Klöpfeln gehen und dann auch immer für einen guten Zweck sammeln und deswegen sehr willkommen sind. Aber es ist nicht so, dass ständig große Gruppen von Klöpflern kommen, sondern wie gesagt, ist immer davon abhängig, dass jemand sich einfach aufrafft und das macht, den Brauch kennt und bereit ist, da in der Kälte und Dunkelheit rumzumarschieren und sich nicht die Blöße sich nicht schämt, quasi an Türen zu klopfen, weil man ja mittlerweile nicht mehr überall willkommen ist. Also das ist auch bei den drei Königen, bei den Sternsinger so, dass sie teilweise abgewiesen werden. Und das kostet natürlich schon Überwindung, da von Haus zu gehen und anzuklopfen.
Ohne vorher anzurufen, wie es heutzutage üblich ist. Es klingelt kaum nur jemand.
Das stimmt, kommt rein.
Vorher, man ruft jetzt immer vorher an oder schickt eine Nachricht. Ich darf jetzt kommen und passt's.
Das stimmt. Also klingeln dann eigentlich nur noch Paketboten, die darum bitten, dass man ein Paket annimmt.
Für die Nachbarn.
So ungefähr. Genau. Also na, das hat sich geändert, aber die Klöpfler, die kommen ohne vorher sich anzukündigen. Und wenn welche kommen, dann sollte man froh drüber sein, sollte ihnen die Tür öffnen und ein bisschen was geben.
Und die guten Wünsche entgegennehmen, die wir gerade eben in dem schönen Klöpflerlied gehört haben.
Genau. Und dann kommt der alte Mitwintertag. Das finde ich einen ganz spannenden Tag. Dabei ist der bei
Wann
uns.
Ist der?
Der ist am 13. Dezember. Das ist der Lucia-Tag. Und auch eine zweite Heilige hat da ihren Namenstag, die Ottilie. Also Namenstag von Lucia und Ottilie am 13. Dezember. Und das ist ein Tag, der an den meisten von uns vollkommen ohne große Ereignisse vorbeigeht, die wir gar nicht sehr beachten, es sei denn, wir sind schwedenaffin oder wir pflegen diesen Lucia-Brauch, der ja zunehmend auch von Skandinavien zu uns runterkommt, weil die heilige Lucia ja angeblich die armen Menschen versorgt hat mit Speisen und damit sie die Hände frei hat, um die Körbe mit Nahrung, die sie den armen Menschen bringen möchte, damit sie die Hände frei hat, um das zu tragen, hat sie sich ihre Kerze oder ihre Laterne auf den Kopf gesetzt. Und deswegen geht die Lucia zur Erinnerung daran am 13. Dezember mit einem Lichterkranz auf dem Haupt herum und bringt den Menschen inzwischen Lebkuchen und Glöck. Das ist ein durchaus alkoholhaltiges Getränk.
Punsch.
Ja, was in Skandinavien zur Lucia-Feier einfach dazugehört. Da ist teilweise so, dass die älteste Tochter der Familie die Lucia darstellen darf und dann mit einem Kranz voller Kerzen oder Lichter auf dem Haupt die Familie versorgt. In den Firmen gibt es Lucia-Feiern. Und in den Kindergärten und überall gibt es dann die eine Lucia, die auserwählt wird, den Lichterkranz zu tragen. Da sind die Mädchen ganz stolz drauf. Es ist ein Brauch, dieser skandinavische Brauch, der eigentlich im 19. Jahrhundert erst so entstanden ist. Aber die Lucia gibt es natürlich schon viel länger. Die heilige Lucia Das soll tatsächlich, der Name kommt ja vom lateinischen Lux, das Licht, die Lichtbringerin gewesen sein.
Die braucht man in der dunklen Zeit.
Genau, und deshalb wurde ihr Namenstag eben auch in dieser dunkelsten Zeit des Jahres angesiedelt, am 13. Dezember, genauso wie der Namenstag der Ottilie, deren Lebensgeschichte auch was mit dem Sehen und mit dem Licht zu tun hat. Die Ottilie ist inzwischen die Schutzpatronin des Elsass. Dort soll sie auch geboren sein. Und zwar soll sie angeblich der Legende nach blind geboren worden sein. Und dann kam ein Wanderbischof, der Erhard von Regensburg, vorbei, der sie getauft haben soll. Und durch die Taufe wurde sie sehend, heißt es. Das muss man natürlich auch im übertragenen Sinn sehen, dass sie also durch die Taufe dann die wahre Religion erkannt hat und im übertragenen Sinn sehend geworden ist. Auf jeden Fall soll, weil sie blind war, ihr Vater wollte sie umbringen, die Mutter hat sie dann gerettet, der Bischof hat sie getauft, dann ist sie sehend geworden. Also gibt es viele Verwicklungen, auch grausamer Art. Ihr Vater hat es dann alles bereut, hat ihr Ländereien geschenkt und da hat sie ein Kloster gegründet auf dem Odilienberg, weil sie auf Französisch nämlich Odile heißt, auf dem Odilienberg im Elsass. Das Kloster gibt es heute noch, da gibt es auch eine verehrte Heilquelle, die es heute noch gibt, die Odilienquelle. Und der Name Ottilie ist vom Elsass auch Richtung Osten gezogen und ist dann durch Bayern gekommen und hat viele Ottilienkirchen und Ottilienheiligtümer zur Folge gehabt. Hat auch zur Folge gehabt, dass es in unserer Groß- oder Urgroßmuttergeneration, muss man schon
viele
fast sagen,
viele Ottilien gegeben hat. Hört man kaum noch.
Also ganz selten. Ich denke, der Name wird bald wiederentdeckt werden, so wie der Name Mathilde inzwischen wieder sehr gern vergeben wird an neugeborene Kinder. Und das ist ja die gleiche Generation, auch Ottilien wieder gibt. Aber es gibt noch eine verehrte Ottilienquelle bei uns in der Nähe, zwischen Haag und Recht-Mehring bei der Draxmühle. Gibt es eine Ottilienquelle, eine Ottilienkapelle, wo die Ottilia verehrt wird und auch noch heilkräftiges Wasser fließt, genauso wie auf dem Odilienberg im Elsass. Und eine Ottilienkultstätte, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, die ist in St. Ottilien, wie der Name schon sagt.
Hätte ich jetzt eigentlich auch drauf kommen können, wo der Erzabt regelmäßig bei uns zu Gast ist.
Westlich von München, und dieses St. Ottilien gibt es noch gar nicht so lang. Das hieß früher nämlich Emming, war ein kleines Dorf mit ein paar Bauernhäusern und einem kleinen Schlösschen und einer kleinen Kirche. Und diese kleine Kirche war der heiligen Ottilia geweiht. Und dann haben die Missionsbenediktiner dieses ganze Dorf im Prinzip, das ganze Areal gekauft. Es wurde, und es war dann ein verlassenes Dorf, das wurde alles niedergerissen, bis auf die Ottilienkapelle. Und diese Ottilienkapelle ist in das Kloster der Missionsbenediktiner eingebaut worden. Und dieses riesige Kloster, wer schon mal dort war, das ist riesig, da kann man sich verlaufen. Man kann aber reingehen und diese Ottilienkapelle ist in dem Exerzitienhaus, wo man durchgeht, integriert. Und da steht immer noch die Ottilie auf dem Altar. Also dieses Ottilienheiligtum ist erhalten worden, ganz in der Nähe westlich von München in St. Ottilien.
Sollte man mal vorbeischauen. Man fährt bloß immer bei der Ausfahrt vorbei.
Man fährt immer vorbei, aber es lohnt sich wirklich, da mal hinzugehen. Abgesehen davon ist es ein wunderbarer Ort mit Aussicht auf die Berge, weil es so ein bisschen erhöht ist. Und da drin ist eben diese kleine uralte Ottilienkapelle. Warum das am 13. Dezember genau, der Namenstag von Lucia, der Lichtbringerin, und von Ottilie, die blind und sehend geworden ist dann, das ist deshalb, weil der 13. Dezember früher der Mittwintertag war, also wirklich der Wintersonnwendtag, der bei uns am 21. Dezember jetzt ist, aber durch die schon oft erwähnte gregorianische Kalenderreform 1582 hat sich ja unsere gesamte Kalenderzählerei um 10 Tage verschoben. Mhm. Und so hat sich das einfach nach hinten verschoben auf den 22. Dezember mittlerweile.
Und der ursprüngliche Tag war der 13. Dezember.
War der 13. Und deswegen darf man das wahrscheinlich auch nicht so ganz wörtlich nehmen mit der Geschichte von der Lucia und mit der Geschichte von der Ottilie, die alle mit Augen und Sehen zu tun haben, sondern das ist natürlich dieser Wendetag, dieser Wintersonnenwendetag, wo man schon auf das nächste Jahr schaut, wo man versucht hat, in die Zukunft zu schauen an diesem Wendetag. Was wird nach der Wintersonnenwende kommen, wenn die Sonne wieder länger scheint, wenn die Tage länger werden? Es gibt nicht umsonst von der Lucia in Bayern, besonders Richtung Niederbayern, Oberpfalz, auch eine Schiere Seiten. Da gibt es die Schiere Lutz. Also da hat die Lucia eine helle und eine dunkle Seite. Auch mit vielerlei Brauchtum, über das man noch lang reden könnte. Auf jeden Fall, dieser Lucia-Tag war vielerorts auch ein Tag des Räucherns am Vorabend.
Ein Reinigungsritual?
Ein Reinigungsritual. Das war eine Rauhnacht, wo man Angst gehabt hat, wo die Spinnerinnen nicht mehr spinnen durften, weil sonst die böse Luz über Nacht kommt und alles durcheinander bringt und so. Also dieser Lucia-Tag am 13. Dezember ist nicht nur der Namenstag aller Lucias und aller Ortilias, sondern auch ein ganz alter, geheimnisvoller, ehemaliger Wintersonnenwendtag.
Über die Rauhnächte haben wir schon im November gesprochen. Wann ist die nächste Rauhnacht?
Ja, die nächste ist eigentlich, die nächste große ist eigentlich, oder die drei großen, die übrig geblieben sind, das ist Heiliger Abend, Silvester und die Nacht vor Dreikönig. Das sind die drei großen Rauhnächte, die überall bekannt sind und die eigentlich auch noch bis heute bekannt sind. Aber früher haben die Rauhnächte teilweise schon am Andreastag, am 30. November angefangen. Und das ging dann weiter mit dem eben erwähnten Lucia-Tag, der auch so ein unheimlicher Tag war und früher Wintersonnenwendtag war, also ein Wendetag. Dann am 21. Dezember war bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil ja der Thomastag. Der jetzige Wintersonnenwendtag, also auch ein Räucher- und Rauhnacht- und unheimlicher Tag. Aber den Thomastag haben sie ja verlegt auf den Juli und mitten im Juli kommt ja keiner auf die Idee, Angst vor Wintergeistern zu haben. Also das war ein Versuch, diesen Gruseltag und diesen Gruselabend irgendwie zu verlegen. Aber die Rauhnächte, die Räuchernächte sind diese ganz großen Rauhnächte. Aber die 12 Rauhnächte, die 12 Nächte oder die 12 unheimlichen Nächte, das sind eigentlich die Tage und Nächte zwischen Heiligabend und Dreikönig. Die müsste man mal ausführlicher besprechen, woher das kommt. Das sind nämlich eigentlich die Tage zwischen den Tagen. Es heißt ja auch oft zwischen den Tagen, weil die eigentlich zwischen zwei Kalendern sind. Zwischen dem Mond- und dem Sonnenkalender, da bleiben immer ein paar Tage übrig und die haben wir dann hinten angehängt. Und das sind eigentlich keine richtigen Tage, die in keinen Kalender so richtig reinpassen. Die sind also zwischen den Jahren. Und weil die so unfassbar sind, steht da natürlich auch das Jenseits offen, wie man das immer gedacht hat, an so Wendetagen oder so unfassbaren Tagen. Und deswegen sind die schon lang, gelten die als 12 unheimliche Geisternächte. Und inzwischen wird da sehr viel reingeheimnist in diese Rauhnächte. Die sind in aller Munde. Früher hat man geräuchert, hat einfach alles ausgeräuchert. Ist der Hornblum. Und Gott, was ist der Hornblum? Hat sich grüne Zweige ins Haus geholt, wie die Hildegard schon von Bingen schon gesagt hat. Wer Tannenzweige im Haus hat, hat keine Geister im Haus, hat's gesagt.
Hat recht so.
Und inzwischen gibt es große Geheimnisse um diese Rauhnächte, wo man dann das nächste Jahr losen kann, weil es ist ja die Zwölferzahl der Rauhnächte und nach der Meinung vieler Menschen und vieler Leute kann man also am ersten Tag der Rauhnacht, den ersten Monat des neuen Jahres, orakeln und so weiter. Also da gibt es mittlerweile vielerlei Deutungen. Und vielerlei Anhänger davon, in den Rauhnächten in die Zukunft zu schauen. Aber eigentlich waren das so unfassbare Geisternächte, in denen man einfach Angst gehabt hat und sich natürlich auch auf das neue Jahr vorbereitet hat.
Ob das im Menschen so drin ist mit dem Angst haben früher, wenn wir von früheren Zeiten reden, von den Rauhnächten, da war ja alles so dunkel, darum haben wir Gott sei Dank die heilige Lucia, die Santa Lucia, und man hat sich gefürcht vor allem. Und jetzt haben wir alles hell und warm und alle schauen sich gruselige Krimis an, damit sie sich wieder gescheit fürchten. So, da brauchen viele Leute einfach so dieses Unheimliche um sich herum.
Ja, das kann schon sein. Und ich habe einmal gelesen, eine Interpretation dessen oder beziehungsweise eine Deutung, eine Antwort auf die Frage, warum viele Leute so gern Krimis lesen, warum man sich mit sowas beschäftigt. Und dann hieß es jetzt mal ganz verkürzt gesagt, dass wenn man dann daheim im warmen Bett liegt und liest so einen greislichen Krimi und ist dann fertig, dann ist man so glücklich, dass man es daheim so sicher und schön warm hat, dass einen das nicht betrifft quasi.
Das kann schon sein.
Also den Gegensatz, dass man sich dann so gruselt, aber weiß, ich bin nicht betroffen davon. Und früher war es natürlich so, dass man tatsächlich echt Angst gehabt hat, weil die Bedrohung auch echt war. Es war kalt, man hat Angst gehabt, dass nichts mehr wächst, dass man nichts zum Essen hat und dass irgendwelche Geister rumturnen von allen und Seiten.
Draußen war es ja dunkel.
Genau, das war stockfinster und man hat es hat geheißen, die Geister kommen durch Schlüsselloch und kommen durch einen Kamin einer und kommen durch alle möglichen Öffnungen ins Haus. Und da hat man aber natürlich dann eben im Lauf der Jahrhunderte gewusst, welche Vorkehrungen man treffen muss, damit das nicht passiert, und hat sich dann im Haus zumindest sicher gefühlt vor diesen Geistern.
Liebes Christkind, du weißt, dass ich mir ein Puppensportwägelein gewünscht hätte. Dies ist aber viel zu viel. Deshalb wünsche ich mir was Nützliches. Erstens Fäustlinge zum Schlittschuhlaufen, zweitens Griffeln. Halt, dass ich es nicht vergesse. Wir haben heuer ein kleines Schwesterchen, die Elfriede. Liebes Christkind, Elfriede bräuchte kleine Fäustlinge oder kleine Schuhe. Die Nummer wirst du schon wissen. Aber jetzt muss ich Schluss machen. Von Hermine Barth. Im Dezember 1934. Von meiner Mama ans Christkind geschrieben. Und da gibt's in dieser gestochen scharfen Schrift von damals noch den kleinen Umschlag, auf dem steht: Für das liebe Christkind im Himmel. Das war ein Wunschzettel aus unserem Familienarchiv. Und solche Wunschzettel haben wir als Kinder auch geschrieben. Und das ist ja auch eine liebe Tradition, Dorothea, dem Christkind seine Wünsche zu schreiben.
Ja, und die Tradition ist schon älter, als man glaubt. Also allgemein heißt es ja, oder oft heißt es ja, mei, diese verwöhnten Kinder heutzutage schreiben da auch noch Zettel, was sie sich alles wünschen und was das Christkind gefälligst alles bringen soll. Aber diese Tradition geht schon aufs 18. Jahrhundert zurück, wo bürgerliche Familien, vornehmlich protestantische Familien, des gehobenen Bürgertums ihre Kinder dazu angehalten haben, Dankesbriefe an die Eltern und an die Erzieher, an die Lehrer zu schreiben, am Ende des Jahres zu danken dafür, was also die Eltern, die Lehrer ihnen Gutes getan haben. Da gab es dann teilweise sogar vorgefertigte Formulare, muss man sagen, die die Kinder dann nur noch ausfüllen mussten. Und die Forschung schreibt also, dass diese Weihnachtsbriefe ein ausgesprochen protestantisches und norddeutsches Phänomen waren. Da waren dann so religiöse Bilder drauf. Und wie gesagt, als erstes waren das eigentlich Weihnachtsbriefe der bürgerlichen protestantischen Kinder an ihre Eltern und Erzieher. Und dann im Lauf des 19. Jahrhunderts sind die Kinder dazu übergegangen, unter den ehrerbietigen Dank an die Eltern und Erzieher auch zu schreiben. Und im Übrigen hätte ich gern Folgendes vom Christkind, so ungefähr. Also da haben die Kinder sich emanzipiert und diese Dankesbriefe haben sich verselbstständigt und sind allmählich immer mehr zu Wunschzetteln geworden. Und das hat die Industrie, insbesondere die Spielwarenindustrie, natürlich begeistert aufgegriffen. Das sind dann wirklich Listen, hat man käuflich erwerben können oder sind auch verteilt worden, wo man nur noch ankreuzen hat müssen. Also Kinderwagen, Puppenhaus, Kreisel, Trommel und was die Kinder früher alles so gekriegt haben. Und dann ist der Dank irgendwann komplett weggefallen und der Wunschzettel ist übrig geblieben. Und natürlich nicht nur im protestantischen hohen Norden, wie der Forscher das geschrieben hat, sondern die Wunschzettel haben sich eigentlich über die ganze Welt verbreitet und sind halt natürlich auch bei uns in Bayern, in Süddeutschland angekommen. Und man kann es vielleicht ein bisschen romantischer gestalten, dass die Kinder gemeinsam den Wunschzettel schreiben und dann in der Nacht aufs Fensterbrett außen hinlegen und vielleicht nur ein Gürtel dazu fürs Christkindl oder für die Engel, die den Wunschzettel dann holen. Und dann können die Eltern heimlich den Wunschzettel dann wieder wegtun und dann kann man zum Beispiel ein bisschen Glitzer oder ein kleines weißes Federchen hinlegen, um zu zeigen, das Engel war wirklich da und hat ein Federchen verloren und so. Aber
Jetzt, die Kinder, wenn du so vom Brauchtum erzählst, entschuldige, wenn ich unterbreche, auf einmal kommen wieder so Bilder aus den untersten Schubladen unserer Erinnerung, weil ich kann mir jetzt, hab's bestimmt über 60 Jahre vergessen, genau an dieses Gefühl erinnern, dass man sein Zettel aufs Fensterbrett gelegt hat und am nächsten Tag gleich zum Fenster hingerast ist und dann war es weg und dann war so ein Glitzer oder irgendeine Feder, wie du gerade sagst. Und dann kommen diese Gefühle wieder, die man als Kind empfunden hat, diese Freude, diese unschuldige Freude, ui, das Christkind hat mein Zettel geholt, vielleicht geht ein Wunsch in Erfüllung. Das waren ja harmlose Wünsche.
Das waren harmlose Wünsche, aber man sieht jetzt an dem Christkindlbrief, den du von deiner Mutter vorgelesen hast, dass die Kinder damals einfach wirklich zur Bescheidenheit angehalten wurden und wirklich bescheiden waren und gesagt haben, aber das ist ja, ich eigentlich hätte ich gern Folgendes, aber das ist ja viel zu viel, da bringst du mir lieber dieses und jenes, wo man gewusst hat, das ist eher angemessen. Also da sind die Kinder schon davon ausgegangen, dass das jemand liest, der da mit Argusaugen schaut, dass man da nicht unmäßig ist oder, oder unbescheiden ist oder so. Heutzutage ist es wahrscheinlich nicht mehr so, da schreiben die Kinder ehrlich auf, was sie sich wünschen. Aber man kann das natürlich in so eine Richtung leiten, dass man sagt, und dann musst du dich auch bedanken, musst du ein bisschen freundlich schreiben und dann tust du ein bisschen was dazu malen, damit es auch schöner ausschaut und so.
Ist doch schön.
Und
macht doch auch Freude, sich damit zu beschäftigen, mit seinem Wunschzettel. Dann hat man einen Fehler reingemacht, einen Tintenklecks drauf gemacht. Da war man gut beschäftigt mit dem Wunschzettel.
Ja, und ich habe sogar von einem meiner Söhne einen zweiten Wunschzettel, da ist ihm dann zwischendurch noch was eingefallen, nachdem der erste schon abgegeben war. Und da hat er
eine Nachbestellung sozusagen.
Wirklich. Und die Überschrift auf diesem Wunschzettel heißt Zusatzwunschzettel. Und das finde ich so nett, den habe ich mir aufgehoben. Also diese Wunschzettel sind tatsächlich eine Möglichkeit, wie die Kinder, solange sie es noch glauben oder solange es noch Spaß macht, das zu erzählen, wie die da mit dem Christkindl kommunizieren können. Und es gibt ja, wie wir am Montag hier an dieser Stelle gehört haben, ein Weihnachtspostamt in Finnland, in Rovaniemi, wo der Weihnachtsmann wohnt und die Kinderbriefe in Empfang nimmt. Also die Sendung vom Montag kann man auch noch nachhören, wo es 2 Stunden lang um diese Christkindlbriefe oder Weihnachtsmannbriefe an das im fernen hohen Norden in Finnland gelegene Postamt des Weihnachtsmanns geht. Also die Kinder haben da ein Bedürfnis, mit diesem wo auch immer befindlichen Weihnachtsmann, Christkind, Engel zu kommunizieren und vielleicht die Wünsche zu äußern und diese Schenkerei in die richtige Richtung zu leiten und freuen sich, wenn dann ein kleines Zeichen von oben kommt in Form von einem Federl oder ein bisschen Glitzer und dann vielleicht sogar 1 oder 2 Geschenke, die auf dem Wunschzettel standen, sodass man weiß, die Kommunikation nach oben hat funktioniert und man kriegt das, was man sich heimlich gewünscht hat.
Ich habe letztens in einer Runde gefragt, könnt ihr euch noch an euer Lieblingsweihnachtsgeschenk erinnern, als Kind, das in Erfüllung gegangen ist. Weißt du es noch?
Ich kann mich jetzt nicht so deutlich erinnern, aber weil du vorher gerade davon gesprochen hast, von einem Sportwagerl für die Puppe. So ein Sportwagerl habe ich auch bekommen und das war ganz was Besonderes. Nämlich was quasi Besseres oder Begehrteres als diese Puppenwagerl, die wir gehabt haben, aus diese geflochtenen Puppenwagerl.
Die Körbe, ja.
Genau, diese Körbe. Und ein Sportwagerl, das war was ganz Modernes damals. Also sowas habe ich auch besessen. Und dann habe ich eine Puppe, meine Lieblingspuppe, das Schlummerle, ich glaube, die hieß Schlummerle. Und die waren nicht so diese harten Puppen, die wir früher gehabt haben, die teilweise so hart waren, so unkuschelig, sondern das war so eine von diesen modernen, weichen Puppen mit von der Mama handgemachten Puppenkleidern dazu. Also das waren so Lieblingsgeschenke, an die ich mich sehr gut erinnern kann.
Schreiben Kinder noch Wunschzettel selber so gestaltet? Bestimmt.
Ich glaube auch, unter Anleitung von Erziehern oder von Eltern machen die das durchaus, aber man muss die Kinder natürlich dahin führen. Ich glaube, von selber kommen sie jetzt nicht auf die Idee, weil ich mir vorstellen könnte, ich habe neulich auch gesehen, wie Eltern mit Kindern durch einen Supermarkt gehen und überall stehen Nikoläuse und Lebkuchen und so weiter rum. Das ist ja keine große Überraschung mehr, dass es da so ein Nikolaus aus Schokolade gibt, der in ein buntes Papier eingepackt ist und so. Das ist alles so selbstverständlich und das, die Kinder sehen das ja alles im Fernsehen, im Kaufhaus und so. Aber dass man mit irgendjemandem, der einem Geschenke bringt vielleicht, dass man den ansprechen kann auf geheimnisvolle Art und Weise, indem man ein Zettel aufs Fensterbrett legt, auf die Idee muss man die Kinder bringen. Und ich glaube, das finden sie dann schön, weil das was Geheimnisvolles ist und weil das so ein Ritual ist, was noch nicht ganz fassbar ist, glaube ich.
Und darum ist es so schön, wenn wir hier bei BR Heimat mit dir über Brauchtum sprechen, Brauchtum wieder in Erinnerung bringen. Und wenn ich nochmal für die Adventszeit auf dein schönes Buch hinweisen darf, Dorothea Steinbacher, wenn's draußen finster wird, Bräuche und Legenden für die Winterzeit, ist im Kösel Verlag erschienen und ist ein Buch, wo man in der Adventszeit immer gern drin schmökert, Neues entdeckt und Altes wiederfindet. Und ich fand es zur Adventszeit immer so schön, wenn man abends vorm Adventskranz gesessen ist und haben Orangen und ein paar Probierer von die Platzerl schon gekriegt und aus den heiligen Geschichten vorgelesen bekommen. Da hat es nämlich auch manchmal gescheit gegruselt. Adventszeit ist eine besonders schöne Zeit und schön, dass wir hier über Brauchtum in der Adventszeit gesprochen haben. Dankeschön, Dorothea Steinbacher.
Mich hat's gefreut und ich wünsche allen einen schönen Advent noch.
Da schließe ich mich gerne an.